SRF 3.
Herzlich willkommen zu Nachtwach. Unser Thema heute, das fängt vielleicht so an. Man fühlt sich eingegangen, eingesperrt, gefangen. Zum Beispiel in einer Beziehung, wo es einem einfach viel zu eng ist oder wo man sich selber drin aufgegeben hat. In einem Job, wo ganz einen enormen Druck auf einem ausübt. Vielleicht ist man aber auch gefangen in einer Sekte, wo man gar nicht hin will. Und dann muss man sich doch entscheiden oder wenigstens sagen, ich will da raus. Wenn man das jetzt geschafft hat, dann glaube ich, dann kann man sagen, jetzt bin ich wieder frei. Erzählt mir, wie es euch da dabei ergangen ist, auf dieser Suche oder auf dieser Findung von eurer neuen Freiheit. Das ist die Telefonnummer, Gratisnummer 0800 00 22 20 0800 00 22 20 und erzählt mir, wie es dazu gekommen ist, dass ihr die Freiheit, die ihr vielleicht einmal gehabt habt, verloren habt oder eben die Autonomie einfach irgendwo in Brüche gegangen ist. Erzählt aber auch, wie ihr es eben geschafft habt, wieder zurückzukommen, auszubrechen aus dieser Gefangenschaft und wie sich die Freiheit jetzt anfühlt. 0800 00 22 20. Am Telefon jetzt ist der Mario, das ist Barbara. Salut Mario.
Salut Barbara, guten Abend.
Mario, was ist passiert, dass du die Freiheit wieder gefunden hast?
Ich bin am Anfang recht tief unten durch. Ich hatte ein Borderline-Syndrom. Das ist, wenn man sich nicht mehr Kontrolle hat und sich auf das Mal schneidet. Ich bin einmal in die Psyche gelandet, wegen Selbstmord, wo ich die Hauptschlagader durchschneiden wollte. Und das ist dann mit Medikament behandelt worden. Ich habe nach einem Jahr, zwei Jahren wirklich mit diesen Medikamenten gearbeitet. Irgendwann habe ich gefunden, ja, jetzt sollte ich es mal probieren, ohne diese Medikamente. Und das ist eigentlich recht gut gegangen, ein Zeitchen. Und so vor zwei Jahren hatte ich wieder einen Rückfall gehabt mit dem Schneiden, wo ich eine Krise hatte, einen Nervenzusammenbruch. Und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du brauchst Hilfe. Und ich weiss, dass es einen gibt, der helfen kann. Und das hat mir eben von Jesus Christus erzählt. Und ich habe dann so gedacht, ja, glaube ich nicht so wirklich so dran. Und gleich habe ich gemerkt, ja mal, ich höre jetzt mal dem zu, was ich mir wirklich sagen will. Und dann habe ich das wirklich angenommen und habe dann merken, wie ich dann frei werde durch das. Und
wie? Ja, wie ist denn das gegangen? Also du bist in Kommunikation gegangen mit Gott und hast über dein Leben erzählt, oder? Wie muss ich es mir vorstellen?
Wir sind zusammengehockt und er hat dann gesagt, komm, wir beten doch darüber. Und du kannst wirklich all den Last, den du auf dir hast, Gott abgeben. Und du musst schauen, er wird dich frei machen.
Und wer war der andere, der auf dich zugekommen ist?
Das war mein ehemaliger Hausvater. Ich war 9 Jahre in Möller-Affa, das ist in Schwendibach. Das ist auch oberhalb Schäffisburg. Ja. Dort durfte ich 9 Jahre in der Therapiestelle sein. Und das hat mir mega geholfen. Und heute bin ich selbstständig. Ich habe selber eine 3-Zimmer-Wohnung mit so einem jungen Kätzchen. Und, ja.
Katzen helfen einem auch, gell?
Ja, so, genau.
Wenn es einem nicht so gut geht, dann
ja, genau. Sie merken, genau, dem geht es nicht gut. Also müssen wir zu ihm gehen. Ja. Und die spüren das. Die haben ein feines Gespür. Das ist so cool.
Es gibt ja viele Kliniken, die auch Katzen haben und auch Gefängnisse, wo es Katzen gibt. Jetzt will ich aber schnell mal ein bisschen zurück. Weil man redet ja immer beim Ritzen, redet man ja vor allem, dass das Frauen machen, aber es gibt ja auch wahrscheinlich ganz viele Männer, die das machen. Was ist bei dir der Dings gewesen, wo es plötzlich so einen Bruch gegeben hat, wo du das Gefühl gehabt hast, so, und jetzt, ich kann eigentlich mir nur versuchen, Schmerzen zuzufügen, um überhaupt mich zu spüren. Was ist dort passiert?
Ich gehe ein bisschen zurück von meinem Leben. Ich hatte eine sehr schwere Kindheit gehabt und bin sehr viel drunter gekommen vom Vater. Und dann, als ich später ja, ein bisschen älter geworden bin, bin ich auf andere Kinder los. Und dann habe ich gemerkt, hey, was machst du da eigentlich? Hast du doch nicht aus ohne Grund auf jemanden los?
Also losgehen heisst mit Fäusten?
Ja, genau, einfach gewalttätig zu sein. Mhm. Und dann irgendwann habe ich einfach gemerkt, hey, das kannst du nicht machen. Und dann ja, ist einmal der Zeitpunkt gekommen, wo ich halt all das Zeug auf mich ausgelassen habe, ja, das Messer vorgenommen habe und geritzt habe. Mhm. Dann ist mir...
Wie ist denn das erste Mal, wo du dich geschnitten hast? Das ist ja sicher anders als nachher all die anderen Mal, oder, wo man es dann nicht mehr so gespürt hat. Aber das erste Mal, wie war denn das?
Das erste Mal, ja, ich hatte gleich auch Schmerzen, als ich mich geschnitten habe. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, jetzt geht die Last irgendwie weg. Das war irgendwie das Gefühl, das ich hatte.
Der Druck, der Überdruck, genau, ja. Genau. Die Aggressivität.
Ja.
Okay. Und warum hast du dann aus dem Leben gehen? Also du hast gesagt, ich habe es dann irgendwann probiert, nicht nur zu ritzen, sondern die Schlagader zu treffen.
Ja, es ist ein Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach, wie soll ich sagen, wo ich einfach gemerkt habe, das Leben hat doch keinen Sinn und ja, du bist nicht wertvoll. Du kannst nichts. Ich habe mich einfach so runtergemacht. Und irgendwann habe ich zum Messer gegriffen und mich wollte umbringen. Und das hat zum Glück halt nicht, wie soll ich sagen, es hat zum Glück nicht funktioniert. Damals, mein Hausvater, der ist ins Zimmer gekommen und hat am Boden eine riesen Blutfläche gesehen, sofort ins Spital mit mir. Und dann bin ich nach der Klinik gekommen. Und dann bin ich recht gut versorgt worden.
Ja.
Eben auch mit Medikamenten.
Jetzt, wenn du von dem Hausvater erzählst, also du bist als Jugendliche quasi in ein Heim gekommen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Also bei mir war es so, früher war ich in einem Kinderheim. Und dann bin ich dort rausgekommen. Und dann habe ich eine Lehre angefangen. Etc. etc. Und dann später, also 2005, Ende Oktober bin ich dann in Zellerach auf Schwendibach.
Das weiss ich eben nicht genau. Was ist denn das dort? Ist das,
das ist eine Drogentherapiestelle.
Okay.
Und sie nehmen dort Leute auf, die eben Probleme haben mit Drogen, mit Psyche, mit Alkohol. Und dort bekommen sie wirklich Hilfe.
Und dort bist du aber angekommen, nicht weil du ein Suchtproblem hast. Gut, das ist ja gleich eine Art von Sucht, wenn man sich ritzt.
Ja, genau.
Also du hast dir, wenn wir jetzt aufs Thema zurückkommen, also du hast dir so quasi, du hast dich gar nie können frei fühlen, so, genau. Als Mensch, nie, oder? Das hat es nie gegeben. Du hast das Gefühl von Freiheit nicht gehabt.
Nein.
Was hast
ich bin mir vorgekommen, ja, man kann sagen, wie in einem Gefängnis innen. Wie in einem Teufelkreis. Es hat sich immer alles wiederholt und so.
Was hast du dir von unter Freiheit vorgestellt?
Unter Freiheit habe ich mir vorgestellt, einfach von all dem frei zu werden, mit Psyche, aber mit Borderline, aufhören zu schneiden und einfach die Chance können, zu packen, mal sagen, jetzt ist fertig mit dem, jetzt will ich wirklich frei werden und trocken bleiben und ja... Für mich ist es ein riesiges Geschenk geworden. Und ich gemerkt habe, mal, jetzt bin ich wirklich frei.
Trocken zu werden heisst also, du hast auch Alkohol konsumiert?
Nein, Alkohol habe ich nicht konsumiert. Also früher schon, aber nicht Probleme gehabt.
Ja.
Ich habe einen Unterweisungskurs besucht. Und dort habe ich mich entschieden, dass ich abstinent unterschreibe, lebenslänglich. Einfach als persönlicher Schutz. Mhm. Und ich habe mir sowieso gesagt, ja, wenn ich einmal die Autoprüfung habe, werde ich eh nicht mehr trinken. Und von dem her ist das perfekt.
Kann man das unterschreiben?
Das kann man, ja.
Kann man das unterschreiben und dann auch durchheben?
Also bei mir war es so, ich war im Zivilschutz und dort habe ich eigentlich gesagt, ich bin abstinent. wenn ich Bier trinke, dann nur alkoholfreies Bier. Aber also, ja, es hat dann Gruppendruck gegeben. Und dann ist es gleich dazu gekommen, dass ich Alkohol genommen habe und bin stark an einem Fall gewesen, weil mir es einfach nicht gewohnt war. Schon nach dem ersten Bier bin ich einfach knüttel voll gewesen. Und irgendwann ist es der Zeitpunkt gekommen, und ich musste sagen, nein, der Zivilschutz ist nichts für mich, ich trete dort aus. Und, ja.
Also dort war einfach auch Gruppen- und Gruppendruck da gewesen für dich. Jetzt ja, gehen wir genau. Nochmal zurück, oder? Der Hausvater, der hat gesagt, such Gott und dann findest du deine Freiheit. Ist das genau. So einfach? Also, ist das so einfach, wenn man kein religiöser Mensch war, wie du vielleicht bis vorher?
Findet ich sage man es jetzt Gott? Mal so, es ist für jemanden, der psychische Probleme hat und einfach das Gefühl hat, ja, mir hat eh niemand gern, es kümmert sich eh niemand um mich, dann ist es massiv schwierig. Mhm. Also ich habe bei mir selber erfahren, dass es wirklich schwierig war, darauf zu vertrauen, wenn jemand sagt, hey, geh zu Gott, er kann dir helfen, er kann dich frei machen. Da kommen dann andere Gedanken, ja, und wenn es dann nicht so ist.
Mhm.
Aber ich habe mich dann dürfen durchringen und wirklich dürfen spüren, mal, es ist wirklich so, wie sie es gesagt haben.
Du sag jetzt einmal, wer ist denn Gott? Also, an was denkst du denn, wenn, wenn du beten tust? Für deine Freiheit? Für aus dieser ja, Gefangenschaft rauszukommen?
Also, wie ich Gott kennengelernt habe, ja, er ist eigentlich unser. Ja, ich kann es nicht anders sagen als unser Daddy. Er hat uns Menschen alle geschaffen und er liebt uns alle, egal was wir für Fehler machen.
Mhm.
Und er ist eigentlich der, der will, dass jeder Mensch mal gerettet wird.
Mhm.
Und ja, ich habe einfach gemerkt, die Liebe zu Jesus wird immer wie grösser und wie stärker. Und wenn ich wirklich dort festhalte, ja, dann merke ich einfach, es gibt nichts, was mich trennen kann von Liebe von Gott.
Also, du hast gesagt, oder? Also, wenn ich jetzt da noch ein bisschen nachhaken tue, also, ja gut, also mit Gott und so, aber wenn dann das nicht geht, das sind ja zum Teil kritische Gedanken gewesen, die du zum Voraus gehabt hast. Ist denn gerade etwas retourgekommen von Gott? Was hat er dir gesagt, sondern ja, was hat es denn mit dir gemacht, wenn du gebetet hast, dass du nachher kannst sagen, ich habe mich nachher frei gefühlt? Ist es das Abladen gewesen von der Geschichte? Oder?
Ja, am Anfang war es so mehr, ich war recht unruhig, nicht wohl, nicht glücklich. In mir eine Lehre. Und wenn ich wirklich die Nähe von Gott gesucht habe und gebetet habe, habe ich wirklich all meine Sorgen eben heranlegen können. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie eine Ruhe reinkommt.
Mhm.
Und eine Wärme. Und mhm. Ja, das finde ich das Interessante daran, wie einfach Gott zulässt. Er wirkt, also, und wenn man manchmal das Gefühl hat, ja, er ist nicht da, aber er ist genau gleich da.
Also du bist vom, wie soll ich sagen, vom Gottlosen zum Gottfürchtigen geworden.
Genau.
Das kann man so zusammenfassen.
Ja.
Und wie sieht denn jetzt der Alltag aus? Also bist du denn immer noch am Beten und die Kommunikation mit Gott? Oder nur dann, wenn es dir schlecht geht? Das also machen ja einen Haufen, oder?
Ja, es gibt einen Haufen, die beten, weil es nicht nur,
ja, genau.
Nur schlecht geht. Ja. Und ich bin der Meinung, ja, man muss dran sein, egal wie es einem geht. Ob es einem gut geht, ob es einem schlecht geht. Das spielt eigentlich alles keine Rolle. Und hauptsächlich bist du wirklich dran auf dem Weg. Und ich habe entschlossen, dass ich die Schule für Heilung machen zu tun.
Was ist das?
Die Schule für Heilung ist eigentlich wo man eher an sich selber arbeitet und nachher zu Gott kommt.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also man schafft okay. Was schafft man an sich selber? Was muss ich machen, dass ich nachher zu Gott komme?
Also eine Schulverheilung, das ist, das läuft eigentlich so ab, dass man von früher Sachen, die einem vielleicht noch plagen, dass man über das kann reden.
Mhm.
Und ja, dann wird auch viel gebetet für die Freiheit. Und später kommt man dann weiter in ein Ministry-Team, wo man dann für andere Leute betet.
Okay.
Und ich merke einfach, ich habe das auf dem Herz, für andere Leute da zu sein, die ähnliche Sachen durchgemacht haben wie mir.
Ist das jetzt ist das eine Art soll ich sagen, Freikirche? Ist das irgendwie eine Sekte, wo du jetzt
nein,
da Sekte dabei...
Nein, Sekte ist es nicht. Das ist eine Freikirche.
Ja.
Und ist wirklich eine ganz coole Sache.
Okay.
Ich habe schon Leute mitgenommen, wo es ein bisschen fremd ist, wo es richtig lebendig zu und her geht, dann mit dem Singen, dort tanzen sein und mit den Fahnen schwingen und so. Und mir spürt einfach.
Also so ein bisschen, ja, genau. Das ist etwas, was dir gefällt. Und sag noch, was machst du denn jetzt? Du bist 30, gell, in der Zwischenzeit.
Genau.
Du hast Gott gefunden, du hast durch das die Freiheit gefunden.
Mhm.
Und was machst du denn beruflich jetzt?
Beruflich bin ich selbstständig. Ich gehe zu einem Kollegen, der Bauer hat, gehe ich unter der Woche zwischendurch helfen, wenn er Hilfe braucht.
Als Bauer?
Als ja, Knecht? Also habe ich Schreinerpraktiker,
ja, ja.
2 Jahre. Und jetzt arbeite ich bei einem Bauer zwischendurch.
Mhm.
Und daheim, wenn ich daheim bin, mache ich den Haushalt, wie es sich gehört.
Ja.
Und ja, was mir auch ein bisschen Halt gibt, schreibe ich Lieder schreiben, ja, bin dort ein bisschen dran. Ja.
Und sind denn das heilige Lieder?
Ja.
Schon.
Anbetungslieder, ja.
Okay.
Genau.
Also, und jetzt noch vielleicht die Schlussfrage: Wie fühlt es sich an, die neue Freiheit? Also, du hast keinen Rückfall mehr?
Nein.
Schneidest dich, ritzest dich nicht mehr, hast keine Suizidgedanken, dank Gott.
Genau.
Und wie fühlt es sich?
Eigentlich durch den Glauben merke ich, es gibt eine Standhaftigkeit,
ja,
und eine Festigkeit. Und ich kann ganz anders umgehen heute.
Und Freiheit? Sag jetzt noch schnell, es frei sein, ich bin wieder frei. Wie fühlt sich das an?
Ja, das...
Du hast vorher gesagt, du seist gefangen.
Es ist ein Gefühl frei. Merke, hey, du bist frei.
Ja.
Du bist nicht mehr gefangen in dieser Gefangenschaft,
ja,
von früher.
Ja.
Und das gibt mir, ich kann es fast nicht beschreiben, es gibt mir eine so eine Freude im Herzen.
Das wollte ich jetzt hören, Freude im Herzen.
Mein Wunsch ist, dass eben die Leute, die eben auch so Probleme haben, dass sie auch die Hilfe können suchen bei Gott. Das ist etwas, was ich
du weißt, dass es, genau, du weißt, dass die einen das wahrscheinlich jetzt nicht so toll finden und die anderen,
genau,
finden das toll. Und wir lassen es jetzt einfach so stehen, wenn du ja da dabei jetzt glücklich geworden bist und frei geworden bist, dann nachher ist das ja gut so, oder?
Ja.
Maria, danke vielmals.
Bitte.
Und alles Gute.
Merci.
Gute Nacht. Alles. Ciao, Mario.
Merci. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Also, frei sein, das kann man ja eben auf verschiedensten Ebenen erfahren, wie wir das jetzt von Mario gehört haben. Wer hat eine andere Geschichte zu erzählen, wo es eben vielleicht darum geht, man ist in einer gewalttätigen Beziehung oder in einer Verbindung, Kind zum Beispiel, die sagen irgendwo, das war so erdrückend, was ich bei mir, bei meinen Eltern im Elternhaus erlebt habe, wo ich dann endlich gehen konnte, ist mir nur super gegangen. Habe ich mich frei gefühlt. Wie einem Vogel frei gefühlt. 0800 00 22 20. Das ist unsere Telefonnummer. Und weitermachen wir. Jawohl, weitermachen wir jetzt ganz nebeneinander. Ich sehe nämlich da, dass nicht so wahnsinnig viele Telefone reinkommen. Ich werde mal überschalten. In den Redaktionsraum, der ist da hinten dran. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber der ist da hinten dran. Da sitzen nämlich 2 Redaktoren und Produzentin Franziska Vogrüeliger. Franziska, sag mal, Was läuft bei euch hinter den Kulissen?
Es ist wie verhext. Es ist jetzt ganz lange gar nichts gelaufen. Kaum ein Telefon. Und jetzt aber in den letzten 2-3 Minuten sind wir den Telefon reingekommen. Wir haben 4 Telefonleitungen. Und wir sehen, das blinkt auf. Dann nehmen die beiden Telefonredaktoren die Telefon entgegen. Und hören mal, wer das ist. Wir schalten die Leute nicht direkt zu dir, sondern klären mit denen ab, wer ist es, was haben sie zu erzählen, passt das in die Sendung? Mhm. Ist das etwas, was die Leute da draussen hören wollen? Oder vielleicht eher nicht? Und es ist wirklich verblüffend. Ich habe das, glaube ich, in den über 7 Jahren, wo ich jetzt für Nachtwachschaft noch nie erlebt, dass so wenig Leute anrufen wie jetzt heute Abend.
Hast du das Gefühl, das liegt am Thema jetzt? Also kann das sein, dass das halt eben bei vielen nicht gerade irgendwo so Klick macht, wenn man sagt, so, erzählt mal etwas über, ich fühle mich jetzt wieder frei, ich bin wieder frei, weil ja dazu immer auch Vorgeschichte gehört und die ist ja nicht einfach irgendwie toll, die Vorgeschichte.
Ja, ich bin erstaunt. Ich finde, wir haben schon Themen gehabt, die sind viel tabubehafteter gewesen als das jetzt heute Abend. Und ja, ich bin wieder frei, das ist ja so ein Befreiungsschlag. Genau. Das ist etwas Positives, wo man eigentlich findet, hey, von dem will ich jetzt erzählen. Von dem her bin ich überrascht. Wir haben, jetzt höre ich gerade, wir haben jemanden drauf. Wenn du bei dir auf dem Computer auf Telefonleitung Nummer 2 drückst,
super, mache ich das. Romano, nimm ich doch gerade. Danke vielmals, Franziska. Vielleicht kommen wir später noch mal zurück zu dir. Und jetzt ist aber am Telefon der Romano. Romano? Ja, jetzt bist du in der Sendung.
Also ich bin der Romano.
Eben. Jetzt musst du mir auch erzählen, was es
ich
bei dir...
Ich höre dich fast nicht.
Du musst vielleicht den Telefonhörer näher nehmen, weil ich rede immer gleich laut.
Ja,
Moment. Ich rede immer gleich laut und du musst vor allem, wenn du jetzt noch würdest Fernsehen...
Ich habe ihn auf laut gestellt.
Jetzt. Ah, wunderbar. Also, Romano, sag mir, was hast du gemacht, dass du wieder frei bist?
Sehr viel. Aber ich muss ein bisschen ausholen. Es ist so gewesen, dass ich in ganz armen Verhältnissen bin aufgewachsen. Wir haben eine kleine Sagerei Zimmer Schreinerei gehabt. Mhm. Und dort musste ich Sager lernen nach der Schule. Und dann wollten die Eltern, dass ich wieder die Firma arbeiten. Aber der Beruf hat mir nicht gelegen. Ich habe ihn nicht gern gehabt. Ich habe ihn gehasst.
Warum das?
Es ist einmal monotone Arbeit. Vom Morgen bis am Abend Baumstämme durch die Maschine durchlassen, vorne der Stamm, hinten kommen Bretter raus. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das mein ganzes Leben lang machen. Ich war da zumal 18, 19 gewesen. Das mein Leben lang machen, das ist schrecklich. Mhm. Und keine Aufstiegsmöglichkeit oder sehr geringe und nur mit viel Geld und viel Weiterbildung und das haben wir, die Eltern sind arm gewesen, haben wir das Geld nicht gehabt.
Ja.
Und ich selber, ich habe schon in der Kindheit viel gemalt und gezeichnet und auch geschrieben. Und ich habe das den Weg einschauen und die Eltern haben gesagt, nein, mach das nicht. Du willst brotlos sein, du willst nie Geld verdienen, du willst nie auf einen grünen Zweig bringen. Mach das ja nicht. Ich habe mich aber nicht einschüchtern und habe es dann gleich gemacht und habe dann nur eine Teilzeit gearbeitet.
Also zwar, nach der Lehre dann hast du das gemacht?
Nach der Lehre bin ich zuerst auf dem Bau gearbeitet.
Ja.
Zwischen ist die Rekrutenschule gekommen. Und dann, nach der Rekrutenschule, habe ich angefangen, Kurs zu machen. Also Malkurs, Zeichnungskurs, auch Sprachkurs, Englisch, Französisch, Italienisch lehren, haben wir so weitergebildet. Mhm. Und aber immer noch 100% geschaffen dazu.
Ja.
Also sehr viel auch versucht, Matura zu machen auf dem zweiten Bildungsweg bei der Akkad. Das habe ich aufgeben, weil es einfach zu viel war. Mhm. Ich habe manchmal bis 12 Stunden geschafft, erst geschafft und dann noch 4 Stunden lehren. Und dann noch Partnerin hatte und das ist nicht aufgegangen. Mhm. Gut, dann hatte ich so ein bisschen ein halbwegs tief, musste zurückstecken, habe beim Arbeiten ein bisschen zurückgesteckt, habe mich mehr aufs Malen konzentriert. Und dann habe ich aber studieren und habe ein Bankdarlehen aufgenommen von 4'000 Franken. Und das ist mir dann später zum Verhängnis geworden. Ich habe in Winterthur gewohnt und bin dann auf Luzern gewohnt. Ja. In Luzern hatte ich eben Schwierigkeiten gehabt mit den Arbeitsstellen, wie ich eingangs gesagt habe. Und dann haben sie mir einen Vormund gegeben, wegen diesen 4'000 Franken Bankschulden. Und der Vormund, der hat gesagt, Romano, entweder gehst du arbeiten, und zwar jede Arbeit, die wir dir geben, oder vom Arbeitsamt kommst, oder wir stellen dich in die psychiatrische Klinik oder in die Arbeitserziehungsanstalt.
Du, jetzt musst du noch schnell sagen, von welcher Zeit reden wir da? Was war das für ein Jahr gewesen?
Also, macht es nichts, wenn es viel früher war als jetzt, als heute.
Nein, nein, es ist, weißt du, um ja, das können das einordnen. 1978. 1978 hat man noch so mit ja, ist man noch so mit einem umgegangen. Ja. Ja. Also mit dem Druck. Ja, entweder so, das oder dann ja, stecken wir dich in eine Klinik. Ja.
Absolut. Und ich konnte dann gar nichts machen. Ich konnte wirklich nichts machen. Und wir haben dann gesagt, ich könnte wählen zwischen Arbeitserziehungsanstalt oder psychiatrische Klinik. Dann habe ich gesagt, ja, dann von psychiatrische Klinik.
Und wieso das?
Ich arbeite gerne. Ich habe viel geschafft, sehr viel, und ja, gerne viel Überstunden gemacht. Ich gehöre nicht in eine Arbeitserziehungsanstalt. Nebst dem ist der Ruf kaputt, wenn ihr mal dort seid.
Das hängt euch so lange
an, dann kommt ihr fast nicht mehr raus.
Und in der psychiatrischen Klinik zu selber Zeit, ist das nicht auch so gewesen, dass das dann irgendwie, wenn man das einmal erwähnt hat, dass dann vielleicht jemand sagt, ja, aber als Entschuldigung, Sie sind ja nicht belastbar oder so?
Nein, das ist nie passiert.
Dann bist du in die psychiatrische Klinik?
Wie?
Dann bist du gegangen in die psychiatrische
Klinik? Ja, ich bin in die Klinik nach St. Urban. Bin aber dort auf einer freien Station gewesen, also absolut frei. Mhm. Und ich durfte einfach in der Werkstatt arbeiten, mit der Zeit von draussen. Mhm. Holzspalten, Holzscheiten und dann ihre Schmiede. Sie hat gemerkt, dass ich handwerklich talentiert bin. Dann konnte ich ihre Schmiede Haufen schmieden und Garten haben, Gartenzäune schmieden, richtig schön verziert. Mhm. Und dann, in dieser Zeit, in der Freizeit aber, nicht müssen arbeiten, das war obligatorisch, ja, aber in der Freizeit habe ich immer gezeichnet und gemalt. Mhm. Nonstop, jeden Tag. Mhm. Die Pfleger, die haben mich unterstützt, die sind mit mir an Ausstellungen gegangen, die haben mich voll und ganz unterstützt und gesagt, immer wieder gesagt, du gehörst nicht daher. Du gehörst absolut nicht daher. Es ist eine Schweinerei, was mit dir passiert. Ich habe mir gesagt, ich kann nichts machen. Ich habe einen Vormund. Was will ich machen?
Dann, kann man da in dieser Situation nicht? Es gibt ja so Anwälte,
ich verstehe, die einem sie nicht.
In dieser Situation gibt es ja so Anwälte, die einem versuchen, aus Kliniken rauszuholen, wenn man irgendwie, eben, wenn man nicht dorthin gehört. Das ist ja, keine Möglichkeit gewesen.
Wenn man Geld hat, ja.
Nur wenn man Geld hat. Okay.
Und ich habe kein Geld gehabt. Ja. Aber ich habe mir am eigenen Kopf rausgezogen. Und das war genau das Richtige, was ich gemacht habe, in der Freizeit zeichnen und malen.
Ja.
Irgendwann, es war etwa in der Hälfte von der Zeit, habe ich mit dem Pfleger oder sie mit mir eine Ausstellung gemacht.
Mhm.
Innerhalb von der Klinik. Und die ist nur etwa 4 Stunden gegangen, aber innerhalb von diesen 4 Stunden habe ich 10 Bilder verkauft.
Was sind das für Bilder gewesen, wo, oder Zeichnungen?
Das sind Zeichnungen, ganz surreale Zeichnungen.
Was für die, so in welcher Art? Dass ich es mir vorstellen kann.
Es ist eine Mischung zwischen, soll ich sagen, Dali, leicht Dali, aber einfach sehr eigen. Leicht Dali und so wie eine Prozession sind es viel gewesen.
Ist denn da dein Innenleben aufs Blatt Papier gekommen, das, was in dir drin...
Eigentlich nicht, das ist der Wunsch für die Freiheit. Oder das waren Völkerwanderungen, die ich gezeichnet habe, die aus den Bergen kommen.
Ja.
Oder? Und dann laufen und dann langsam in die Freiheit laufen, jeder seinen Bestimmungsort zu.
Mhm.
Das ist so ein Bild, das ich hatte und habe das immer und immer wieder... habe ich das gezeichnet. Mhm. Und dann ist dazu gekommen, dass in dieser Zeit die Thematik von The Wall, von der Pink Floyd, ist aufgekommen. Mhm. Und der Brick in The Wall.
Ja, genau.
Und dann habe ich einmal das ganze Konzert gesehen, also einfach im Fernsehen, oder? In der Klinik. Und das hat mich so angeregt. Und dann habe ich auch mit Mauern malen und zeichnen.
Ja.
zu der gleichen Thematik.
Ja.
Weil die Leute nachher sind ausgebrochen und sind, ja, aber auch Mauern, die einhängen.
Jawohl.
Heisst, dass
da drin hat es, glaube ich, fliegende Mucken, die mich da irgendwie immer tut, anfliegen. Aber du noch weiterreden.
Oh je.
Ja, gell?
Aber nicht nett.
Nein, ist nicht nett.
Und dann habe ich eben die Ausstellung gekannt, dann habe ich dann Nachmittag 1'000 Franken bekommen. Und das ist natürlich ganz toll.
Ja.
Habe ich 1'000 Franken bekommen und das haben wir ganz brav auf einem Sparbüchli da von der Kantonalbank.
Mhm.
Jetzt haben sie mich nach anderthalb Jahren rausgelassen, ich das sehr abkürzen, haben sie mich dann rausgelassen in die Freiheit und mit diesen 1'000 Franken als Startgeld.
Jawohl.
Und das war natürlich optimal gewesen. Und das ist jetzt für mich der springende Punkt. Der Sprung in die Freiheit, also von der Aufenthalt von der Klinik, wo anderthalb Jahre Hausverdienst gemacht wurde, und dann in die Freiheit. Und meine Reaktion war die, bei Guadalajara, habe das Geld mitgenommen und bin gerade auf der Kunstgewerbeschule mich anmelden.
Mhm.
Ankommen auf Anhieb.
Super. Wie hast du dich aber überhaupt denn außerhalb von diesen Strukturen, die vorgegeben waren, oder irgendwo hast du dich dort ja auch einigermaßen eingelebt gehabt, wie hast du denn dich draussen können orientieren? Plötzlich dann ist das alles weggefallen, oder? Also die Strukturen von Schaffen und dieses und jenes machen und sich können zurückziehen und wieder zeichnen. Ist das gegangen, problemlos, in dieser neuen Freiheit?
Ja, ich habe ein einziges Zimmer gehabt.
Ja.
In der Klinik. Du redest jetzt mal von Klinik, gell?
Nein, von draussen.
Also draussen.
Das Orientieren draussen, meine
ich. Ich hatte Freunde draussen, ganz gute Freunde.
Mhm.
Und ich habe denen schon geholfen, ein Haus aufzubauen. Und ich habe dafür als Dank bei ihnen wohnen dürfen.
Okay. Mhm. Das ist aber schön. Das ist ja super. Ja.
Habe ich dürfen wohnen, mit ihnen essen, morgens, mittags, nachts. Und dann bin ich jeden Tag bin ich malen, bin ich zeichnen, habe dann viele Leute gelernt kennen.
Mhm.
Und der erste Akt, den ich war, nachdem ich von der Klinik aus war, ich habe mal in ein Café, in ein Restaurant gegangen, ein Café gehen, darin schauen, wie das ist.
Mhm. Und wie war es?
Das war auch schön gewesen.
Ich habe das Gefühl noch ein bisschen unschön.
Ja?
Das sagt ja schon viel, das unschön, aber... Vom Begriff von Freise, was hat der, du hast etwas Interessantes vorhin gesagt, oder? Deine Bilder, Völkerwanderungen, oder? Ein Volk, das in die Freiheit geht. Ist das so nachher so ein Gefühl gewesen, jetzt komme ich nehmen an?
Wenn ich die Völkerwanderung habe beschrieben, meinst du?
Nein, für dich in diesem Kaffee.
Ja.
Ist das so, ja, so wie du das gezeichnet hast, wie du das hast wollen, interpretiert hast, ist es nachher in der Realität auch so gewesen?
Eigentlich gar nicht. Ich wollte zuerst mal wissen, merken jetzt die Menschen draußen an, dass ich in der Psyche war?
Ja.
Das war die erste Frage.
Ja.
Hat aber niemand gemerkt.
Eben, hä?
Wir haben so einen Wissen, oder ich bin einfach dann einer unter vielen.
Mhm.
Zu mir erleicht.
Ja.
Und dann. Ich muss ein über die Frage nachdenken. Also, nein, das, was ich gezeichnet habe, ist nicht identisch mit mir.
Mhm.
Sondern ich bin immer außerhalb von diesen Menschen gestanden, die ich gezeichnet und gemalt habe.
Das sagen ja viele Schriftsteller. Das sagen ja viele Schriftsteller und Dichter, oder? Sie sind eigentlich außerhalb.
Also, ich komme jetzt einen Unfall haben, einen schlimmen. Ich sage es in der negativen Form. Und ich würde herkommen und sagen, ich tue die Leute alle zeichnen, der Verletzte liegt halt zu mir, wenn wir das nicht angehen.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Das ist das Bild, jetzt, das ich bringe.
Mhm.
Genau so, nicht nahe sind mir die Leute gesehen, die ich gezeichnet und gemalt habe. Ja. Das sind einfach Menschen, die nicht aus meinem Seelenbereich.
Nicht aus dem Seelenbereich.
Vordergründig.
Jetzt dürfen wir einen Sprung machen.
Ja, sicher.
Einen weiteren Sprung. Du bist in der Zwischenzeit 65. Weißt du, das kann ich eben da lesen auf dem Bildschirm.
Ja, das ist okay.
Ist das jetzt, hast du dir die Freiheit, dass nicht mehr gefangen sein, nicht mehr gefangen werden wollen? Hast du dir das können bewahren?
Ja. Und wie?
Wie hast du das gemacht?
Ich habe eine riesen Entwicklung gemacht. Ich habe dann sofort während und nach der Kunstgewerbe schon Ausstellungen gemacht, habe sehr viel Geld verdient, bin wieder voll 80-100% gearbeitet. 4 Jahre Stiftung Rüti-Huber-Bad, habe ich 12-16 Stunden geschafft pro Tag und 4-mal in der Woche Malkurs gegeben und dann immer grosse Ausstellungen gemacht.
Da in der Schweiz?
Ja, also in der Region Bern vor allem und dann mit Tal.
Jawohl.
Und auch in der Kunsthalle bin ich 1980 und es ist so weitergegangen und ich habe sehr, sehr viel Geld verdient und genau auf meinem Weg. Und bin völlig unabhängig geworden. Der Vormund hat gesagt, ich brauche ihn nicht mehr, ich kann mich gut schlagen. Das hätte ihn selbst wahrscheinlich überhaupt nie gebraucht. Mhm. Wir können recht geben. Mhm. Und es ist dann einfach ein Wund. Also ich habe, wie der Mann vorher, der geredet hat, habe ich ja sehr viel gebetet. Mhm. Aber nicht zu einem Jesus, hilf mir, Jesus, hilf, sondern du musst es machen. Wenn ich zum Beispiel bete, zu Gott bete, ist es zugleich, wie wenn ich zu mir selber würde beten.
Jawohl. Wenn ich sag du, mach schnell fertig den Gedanken.
Wenn ich zu mir selber würde beten, und das ist so, wenn ich zum Beispiel mir vornehme, morgen gehst du arbeiten, dann ist das unsicher, dass ich da wirklich gehe. Aber wenn ich zum Beispiel einfach gehe, ab ins Bett und morgen vornehme, dann kann ich am anderen Tag garantiert arbeiten. Und das ist mir ein Zeichen, dass man eigentlich geführt wird.
Jetzt nimmt es mich noch Wunder auf deinem Weg, Romano. Hat es das gebraucht, den Umweg?
Nein.
Über die Klinik.
Nein, absolut.
Wärst du auch sonst ein freier Mensch geworden?
Viel schneller.
Viel schneller?
Ja.
Wie denn?
Weil ich bin ja ein freier Mensch gewesen.
Ja, man hat die Freiheit genommen.
Ja, oder ich habe dann vor mir gesagt, Herr Mensch, sowieso geben Sie mir ganz wenig Geld, 300 Franken, für das ich im Monat leben kann. Und alles andere mache ich. Ich wollte mich aufbauen, alles. Und der Kategorie sagt, nein, geht nicht, wir dürfen euch kein Geld geben. Wir wollen euch kein Geld geben, die müssen in eine Klinik. Also sehr rigoros war das.
Und jetzt, also das am Ende von unserem interessanten Gespräch, wie ich finde, wie würdest du jetzt so sagen, also mit 65, wie geht es da weiter?
Also mir geht es sehr gut. Jetzt kommt gerade mein erstes Buch raus im Oktober. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben in den letzten 1,5-2 Jahren.
Über was? Über deine...
Eigentlich die Geschichte, die ich jetzt habe erzählt, aber einfach in einen Roman verpackt.
Okay.
Alles andere Namen, ganz andere, geografisch völlig am anderen Ort, nämlich im Ärmelkanal über eine Insel. Und das Buch heisst «Mondlicht über den Klippen».
Ja.
Und der Mond hat ja immer etwas Spezielles. Der Mond ist etwas Besonderes. Mhm. Und Klippe und Brandung und Meer und das Rauschen und der Wind und Gewitter und Stürme, es gibt auch. Und das ist so sinnbildlich eigentlich fürs Leben.
Mhm. Also man kann auf der Klippe stehen bleiben, man kann runterfallen, es hat Brüche im Leben. Oder? Mhm. Man kann aber auch wieder daraus rausgehen, weil du das eindrücklich erzählt hast, oder?
Indem, dass du, Entschuldigung, es ist ganz komisch, manchmal höre ich mich überhaupt nicht und manchmal wieder laut.
Du bist aber ein Festnetz, gell?
Ja, absolut.
Das ist komisch. Ja, also gut, aber wir machen doch da jetzt gerade, wir machen da in dem Fall jetzt gerade auch einen Schnitt, weil du hast deine Geschichte so wunderbar erzählt und ich wünsche dir weiterhin einfach alles Gute auf dem Weg.
Also, abgesehen von Gesundheit kann ich sagen, jetzt kann ich nicht mehr schief gehen.
Ja, genau. Wunderbar.
Oder, weil ich bin einfach leichter Teil.
Wunderbar.
Ich habe noch gar nicht erzählt, wo noch viel schlimmere Sachen passieren.
Du kannst es anders mal wieder anrufen.
Natürlich.
Gell?
Aber es muss auch nicht sein.
Mal, es war schön mit dir. Also,
ja,
Romano, danke
sehr für... Gerne.
Ja, man hört es.
Es geht mir nachher noch um etwas anderes. Ich möchte den Behörden ein bisschen sagen, machen Sie es nicht mehr so mit einem Menschen. Und ich
würde
die jungen Leute, die in ähnlichen Situationen kommen, Mut machen, dass man das schafft.
Wunderbar. Das ist ein gutes Schlusswort und ja. Dir wünsche ich ganz eine gute Nacht und danke vielmals, dass du angerufen hast. Ciao, Romano. Ja. Tschüss.
Ciao, Romano.
Und jetzt kommt Mia noch. Das ist Barbara. Sali Mia.
Hallo, Mia. Hallo, Barbara.
Du bist nicht die Erste, die das passiert. Mir würde es auch so gehen, wahrscheinlich. Also, Mia, was ist bei dir passiert, dass du die Freiheit wieder gefunden hast?
Eben, ich habe mich ein bisschen aufgeregt über das, was Mario gesagt hat, der Erste in der Sendung. Ich komme genau aus dem Gegenteil.
Ja.
Ich bin eng christlich, frei evangelisch und weiss nicht wie aufgewachsen. Ich war sogar Pfarrersfrau, 20 Jahre und weiss nicht was. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte Freiheit. Also mir ist dann noch sehr schlecht gegangen. Und ich hatte Freiheit erst gefunden. Also ich bin auch eine Borderline-Persönlichkeit, muss ich auch sagen. Und ich habe die Freiheit eigentlich erst gefunden, indem ich langsam, also ich hatte einen grossen Zusammenbruch gehabt und indem ich eigentlich Psychotherapie gemacht habe. Das hat mir Freiheit gebracht, dass ich irgendwie gemerkt habe, was geht da vor und was haben mir die Eltern so eingeimpft. Und überhaupt, ich meine, eben wenn man in dem aufwächst, hat man gar keine Gelegenheit,
hier
irgendwie zu wählen.
Ja, das ist ganz etwas Engs, oder? Also,
ja,
wenn man
ganz,
so
es ist etwas ganz Engs.
Also, in sich geschlossen.
Ja, es ist ganz schlimm. Und ich muss ehrlich sagen, durch das habe ich die Freiheit wieder gefunden.
Und du hast die Freiheit dort gar nie gehabt. Und kannst du noch ein bisschen schildern, wie das Leben dann war? Ich meine, du bist dann immerhin auch noch, oder? Also der Ausbruch ist ja viel später gekommen aus dem Leben. Du hast gesagt, ich bin sogar noch Pfarrersfrau gewesen. Bist du dann dort verheiratet worden?
Ja, so ich meine, mehr oder weniger. Meine Mutter hat gesagt, ja, das ist halt richtig, oder? Und ich kann es hinterdrehen, ich kann es nicht anders sagen, man kann gar nicht wählen. Man ist gar nicht frei. Ganz schlimm.
Und wenn man Versuch unternimmt, aus dem System rauszugehen, wie wird man da bestraft?
Ja, eben, adieu. Weg, also gar nicht mehr. Also man wird, nein, also es geht gar nicht.
Man kann nicht raus.
Also wirklich, es ist undenkbar. Wenn man wird sich aus dem verabschieden, würde man, also man hat grösste Probleme mit der Familie, ins ganze, also in die ganze Gemeinde, kann man nicht mehr gehen. Ja, also das ist im Fall wirklich die Wahrheit.
Und das ist eben, unfreiwillig freiwillig, oder?
Ja, genau. Eine Art. Genau, es ist.
Und das Aushalten finde ich so wahnsinnig. Also, du hast gesagt, bis 41, oder?
Ja.
Habe ich das ausgehalten. Kannst du das noch erzählen? Also, wie hat das Aushalten ausgesehen? Also, was hat das geheißen?
Also, ich habe zwei ganz tolle Söhne.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe die dann immer so leicht abgeschützt vor dem Ganzen. Also ich habe mich dann immer so ein bisschen gewehrt, dass die so alles so mühen mitmachen, weil ich das eben so erlebt habe. Und aber ich glaube, es gibt ein bisschen einen Unterschied zwischen erste Generation und zweite Generation.
Ja.
Die erste Generation, das sind einfach die, die das selber irgendwie erkennen. Und das so machen wollen. Und die zweite Generation, das ist wie ich. Die Eltern haben das schon so gemacht. Und du sollst das jetzt auch machen.
Ja.
Und du musst das so machen. Und das ist einfach ein Unterschied. Und ich habe einfach meinen Kindern halt immer irgendwo ein bisschen wollen, die Freiheit lassen.
Und wie ist das angekommen? Wie ist denn das innerfamiliär angekommen, wenn du das geschützt hast?
Grosse Probleme mit meinem Mann natürlich, oder?
Kannst du den Zeitpunkt auch noch sagen, wo es dir wie ausgehängt hat? Also wo du gemerkt hast, jetzt muss ich etwas machen. Weil sonst komme ich nicht mehr aus dem raus.
Also ich bin einfach so ein bisschen auch eben leider eine Borderline-Persönlichkeit.
Ja.
Und mit 28, und da habe ich schon beide Kinder gehabt, habe ich eine Art meinen ersten Zusammenbruch gehabt. Und dann bin ich irgendwie zu so einem christlichen, zu so einem gläubigen Psychiater dann gegangen. Und dann, gut, ich meine, vielleicht hat man es dann auch nicht besser verstanden. Ich habe dann einfach Medikamente bekommen und dann hopp, weiter, oder? 14 Jahre, genau gleich weiter. Und dann ist es einfach mehr und mehr. Ich habe selber gar nicht gewusst, was das Problem ist, aber ich habe einfach nicht mehr leben. Es ist mehr und mehr so weitergegangen. Mhm. Und dann irgendwie habe ich dann, ich weiß auch nicht, ich bin dann irgendwie an einen anderen Therapeut gelangt und eine Therapeutin, und die hat dann gesagt, jo, sie macht nichts an mir, bevor ich nicht in eine Klinik gegangen bin. Und dann bin ich dann gegangen. Und dann dort habe ich einfach ganz viele Sachen gelernt. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja. Ich habe mich müssen trennen von meinem Mann und so.
Wie hast du das denn geschafft?
Ja, eben nur mit Hilfe aussen. Nur. Mhm. Nur einfach, indem ich im Grunde genommen in die Klinik gekommen bin und dass mir dort Leute von aussen gesagt haben, es geht so gar nicht weiter. Weil ich bin eben auch berufstätig und, wie soll ich jetzt sagen, alles um mich herum hat irgendwie gepasst, oder ich habe geschafft, ich habe alles gemacht und so. Es ist einfach rein der Aspekt gewesen von dieser Gemeinde und Pfarrersfrau sein und da irgendwie so eingeklemmt sein. Mhm. Und das ist einfach,
also du hast gar nicht, ja genau, du hast eigentlich gar nicht mehr können dich selber sein, das hast du ja eh nie können.
Genau.
Und so. Jetzt, wie ist denn das für dich? Das ist jetzt wie viele Jahre her, seit du dich getrennt hast?
Sechs.
Sechs Jahre. Und wie ist denn das gewesen, der Schritt? Immer wieder ein Schritt mehr raus in die Freiheit. Hast du es gut vertraut?
Ja, eine Krise nach der anderen. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Mhm. Es geht je länger, je besser. Und einfach, es ist im Grunde genommen die Angst, dass man darf selber entscheiden und denken, was man will. Weil das ist ja einem irgendwie total untersagt in diesen Gruppen.
Muss man das lernen plötzlich?
Ja, das muss man lernen.
Und wie hast du
das? Ich weiss eigentlich, ich habe einfach ganz einen guten Therapeut, wirklich, der mich begleitet und so. Und das ist bis heute, ich denke dann immer wieder, ja, aber mache ich nicht irgendwie den grössten Fehler jetzt in meinem Leben, oder? Und ich gehe da irgendwie total und dann komme ich in die Hölle und weiss nicht was. Also,
ich denke, wenn man 41 Jahre so in diesem Zwang, in dieser Freikirche drin war, ist das extrem schwierig, aber auch wieder Fuß zu fassen draussen.
Genau.
Draussen. Und selber können zu denken und merken, man ist eine eigene Persönlichkeit. Man hat
auch überhaupt getrauen zu denken, oder? Man getraut sich das gar nicht.
Ja. Was hast du denn am meisten getraut? Was hast dich am meisten getraut zu denken? Bis jetzt? Was ist so, wo du sagst, das war einfach super gewesen, dass ich das jetzt gemacht habe, das war mutig.
Also, das weiss ich nicht.
Ja, das ist auch eine schwierige Frage.
Also, was habe ich am meisten getraut? Nichts. Es ist irgendwie ganz, ganz, ganz nur Schritt für Schritt gekommen.
Ja.
Es ist nichts, wo ich jetzt könnte sagen, tack, irgendwie so. Aber ich glaube, etwas, wo wichtig war, ist, dass am Anfang mein Bruder, der ja auch aus dem rauskommt, oder? Und eigentlich schwul ist.
Mhm.
Ist für ihn ja auch wahnsinnig schwierig.
Das ist ja dann das Schlimmste in der Freikirche, oder? Schwul.
Genau. Sich zu outen, oder? Da hätte er auch gar keinen Abschied nehmen, den Hut nehmen und so.
Mhm.
Und er hat mir dann dort gesagt, als ich ihm dann so mal ganz vorsichtig gesagt habe, ja, eben und so, und hat er mir gesagt, ja, was meinst du, warum sich Theologen die Köpfe einschlägen über diese Frage?
Mhm.
Also, ja.
Also, man kann zusammenfassen, wir sind gerade am Ende von der Sendung, okay. Man kann gerade zusammenfassen, dass du deine Freiheit erkämpfst, Schritt für Schritt, und dass du dich dort drin aber wie fühlst, vielleicht noch mit einem Wort?
Gut.
Gut.
Gut und frei.
Gut und frei. Mia, mach weiter so. Mach weiter so auf deinem Weg. Und danke vielmals, dass du noch angerufen hast. Und ja, eine gute bitte. Nacht.
Okay, danke.
Ciao, Mia. Tschüss. Das war es heute. Mit nur 3 Leuten. Aber es war interessant, von euch zu hören, was für euch die wiedergefundene Freiheit bedeutet. Nächste Woche, Dienstagnacht, Mitternacht, geht es dann zum Thema zugeschlagen. Ob das jetzt die Fäuste sind, die schlagen, oder eine Tür, die zuschlagen, ist euch überlassen. Gute Woche, tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.